Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
2. September 1986, Ost-Berlin. Gründung der Umweltbibliothek. War es überhaupt in Ost-Berlin? Ja doch, das war in Ost-Berlin, ne?
Ja.
Aber was war die Umweltbibliothek?
Genau, das war eine der ganz wichtigen Oppositionsgruppen in der Deutschen Demokratischen Republik, die zu dem Zeitpunkt noch 3 Jahre Existenz vor sich hatte, was aber kein Mensch wusste. Die Frage ist jetzt,
wann wusste eigentlich irgendjemand, dass es jetzt zu Ende geht? Das ist doch, bis die in Leipzig auf die Straße gegangen sind, hat er, oder?
Nein, da hat es auch keiner gewusst. Also ich glaube, das hat man erst gewusst irgendwann Anfang Januar, Februar 1990, vorher nicht.
Ja, stimmt.
Also die Umweltbibliothek wurde tatsächlich, wie du eben gesagt hast, am 2. September 1986 gegründet. Und das kam auch nicht von ungefähr, weil 1986 schon auch ein ziemlich entscheidendes Jahr für die Staaten des Ostblocks war. Wir erinnern uns zurück und haben vor Augen einen freundlichen, etwas jüngeren Herrn als KPdSU-Generalsekretär, nämlich Michail Gorbatschow. Und der tritt im Jahr 1986 ziemlich aufs Gaspedal, indem er am 15. Januar vorschlägt, alle Kernwaffen rechts und links des Eisernen Vorhangs bis zum Jahr 2000 abzurüsten. Sein Gegenüber ist Ronald Reagan, der kälteste Krieger aller kalten Krieger, die man sich vorstellen kann. Und der hat das vielleicht nicht verstanden, das will ich jetzt mal nicht in den Raum stellen, aber jedenfalls, der hat diese und andere Avancen von Herrn Gorbatschow als Propaganda abgetan, ist also zunächst einmal nicht drauf eingegangen. Sein Nachfolger und damals sein Vizepräsident war George W. Bush und der hat das schon ein bisschen anders gesehen, aber Ronald Reagan ist zunächst mal nicht drauf eingegangen.
Dann im Moment, George Bush war das, nicht George W. George W. war
der Sohn George von Herbert Walker.
George H.W. Herbert Walker.
Die haben beide ein W drin, deswegen. Genau. George Herbert Walker, also der Alte. Also wir waren am 15. Januar, dann kommt der 25. Februar, also ein paar Wochen später. Da findet nämlich der 27. Parteitag der KPdSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, statt. Und da spricht Michail Gorbatschow als Generalsekretär und er hält die berühmte Rede, in der die beiden Worte fallen, Glasnost, also das bedeutet Offenheit, meint Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Perestroika. Umstrukturierung als Übersetzung meint, wir müssen den ganzen Laden, den wir hier haben, auf den Kopf stellen, weil so wie er jetzt ist, funktioniert er nicht und wir sind eigentlich alle pleite. Das steckte letztendlich dahinter. Dann kommt der 17. April, das war der 11. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Auf diesem Parteitag redet Michail Gorbatschow. Und wir kennen die Bilder, wo dann Honecker mit versteinerter Miene daneben sitzt und das alles völlig bescheuert findet, weil Gorbatschow kommt da mit Ideen um die Ecke, die also nichts mit dem zu tun haben, wofür Honecker eigentlich steht.
So, und was ja der auch so ein bisschen ein Witz ist, weil in diesen realsozialistischen Ländern hat es ja auch immer einen Kapitalismus gegeben, der halt nur komplett unreguliert und unkontrolliert im Untergrund stattgefunden hat.
Ja, aber
das ist eigentlich der Witz dann. Aber ich frage mich immer, haben die Funktionäre, also so ein Gorbatschow, hat er das nicht gesehen oder hat er das nicht sehen wollen?
Also meine persönliche Meinung über Michail Gorbatschow ist eine ganz andere und ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht gesehen hat, sondern er hatte einen anderen Fokus. Er wollte das System retten durch Veränderung und ja. Er hat all das, was dabei rauskommt, nicht übersehen, vielleicht auch nicht übersehen können, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe den ja mal sehr intensiv kennengelernt und ich habe mit ihm darüber oft und lange diskutiert und der sagte auch letztendlich, hätten wir zum Beispiel Panzer losschicken sollen, hätten wir Polen noch einmal überfallen sollen, weil da Solidarność war und alles Mögliche? Nein, hätten wir nicht. Wenn wir das nicht machen und wir selbst uns auch umstellen, dann müssen wir auch den anderen im Ostblock gemeint die Möglichkeit ergeben, das auch zu tun. Und das war I did it my way. Das war eben halt die Sinatra-Doktrin, im Gegensatz zur Brezhnev-Doktrin. Und er hat gesagt, ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. So, und damit hat er Tür und Tor geöffnet und damit hat er eben auch gesagt, DDR-Bürger, also übersetzt dann immer, wenn ihr das anders haben wollt, dann macht es anders. Wir werden euch daran nicht hindern. Das ist ja die eigentliche Revolution gewesen, aber er hat eben gedacht und gehofft, dass der Sozialismus oder von mir aus auch der Kommunismus sich reformiert und bestimmte Dinge neu einführt, akzeptiert und Privateigentum und Selbstentfaltungsmöglichkeiten und nicht Kadavergehorsam, all diese Dinge, das war das, was er eigentlich wollte. Und er hat eben nicht überblickt, und das kann man ihm dann natürlich nach und nach vorwerfen, das machen die Russen heute ja auch, dass er damit letztendlich alles aus der Hand gegeben hat, weil er hat nicht gesehen, dass die Dynamik dessen, was er da anstößt, so groß ist, dass man das nicht mehr einfangen kann. Und das ist tatsächlich in den Jahren zwischen 86 und 89, 90 passiert. Aber was eben auch passiert ist, und das war dann letztendlich zumindest mal für die Sowjetunion ein wirklicher Sargnagel, das war die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Das war am 26. April 1986. Das war jetzt nicht nur eine Umweltkatastrophe, das war nicht nur eine Tragödie für die Menschen und die Tiere, die in der Gegend von Tschernobyl gewohnt haben, und es war auch nicht die Hauptbegründung für die Gründung der Umweltbibliothek, aber es war so teuer und so ein massiver Eingriff in die Staatsplanung, dass für andere Dinge und für wichtige Dinge nicht mehr genügend Geld vorhanden war, zum Beispiel zur, ich sag mal, Überwachung und vernünftigen Lagerung von Kernwaffen, um mal so ein kleines Problemchen zu nennen. Es war nicht mehr genügend vorhanden, um, ich sag mal, Produktionsveränderungen vorzunehmen innerhalb der sowjetischen Wirtschaft und auch des Ostblocks. Also war da sozusagen klar, die standen mit dem Rücken zur Wand, und das war etwas, was man sozusagen gemerkt hat in der DDR und im Ostblock, aber wir im Westen eigentlich auch. Und der politische Umbruch durch die Reformen von Gorbatschow, der war sozusagen damals nochmal befeuert worden mit einem Beschleuniger, der wirklich gewirkt hat, weil einfach Geld jetzt in großem Maße notwendig war, um eben zum Beispiel einen Sarkophag zu bauen über Tschernobyl und die Leute zu evakuieren und so weiter und so fort. Und mal ganz abgesehen davon, dass der jetzt keinen Strom mehr produziert hat.
So. Stimmt, da kommt ja auch noch dazu.
Ja, das ist,
der muss ja,
das ist wirklich eine
Katastrophe. Das ist gerade wirklich das erste Mal, dass ich auch das denke. Da ist ja auch überhaupt kein Strom mehr rausgekommen. Der musste ja dann auch irgendwo
geholt. Also das war eine Megakatastrophe, und er selber hat das auch als eine solche sofort gesehen und hat gesagt, das kostet derartig viel Geld, dass ich jetzt wirklich die Hosen runterlassen muss und sagen muss, ich brauche aus dem Westen Geld, helft mir, weil das ist jetzt zu viel. So.
Ja.
Also diese Umweltkatastrophe, die zeigte eben vor allem auch im Ostblock, es muss irgendwie eine neue Umweltpolitik her. Und wenn man sagt Umweltbibliothek, Umweltpolitik, da gibt es natürlich dann schon einen Zusammenhang. Aber dass es eine neue Umweltpolitik her musste, das konnte man in der DDR wirklich selbst auch handgreiflich mitkriegen. Also wer je zu Zeiten der DDR das Vergnügen hatte, dort als Gast hinzufahren, was ich 2-3 Mal hatte, dann kann man wirklich nur sagen, man konnte in bestimmten Industriegegenden tatsächlich nicht mehr frei atmen. Es war eine Luftbelastung von Schadstoffen und Smog in den Ballungszentren, die war unerträglich. Gleichzeitig, das hat man aber nicht so offensichtlich gesehen, waren Seen und Flüsse umgekippt, weil dort ungeklärte Abwasser reingelaufen sind, weil die Leute einfach ihren ganzen Müll da reingeschmissen haben, weil Chemikalien von Leuna und anderen großen Werken einfach da reingelaufen sind. Und es gab Bäche und Seen und Wasser, die wurden einfach als Silbersee bezeichnet, weil wenn du da drüber geguckt hast, sahst du tatsächlich so einen silbernen Schimmer, weil da eben so viel Chemie drin war. Und du konntest nachts bei offenem Fenster nicht schlafen. Also jedenfalls zum Beispiel in Leipzig nicht. Da bist du morgens aufgewacht und hattest Augen, Nase, Mund und Fingernägel schwarz. Weil eben Braunkohle durch den Luft flog. Die DDR hat sich dazu entschieden, verstärkt auf Braunkohle zu setzen zur Energiegewinnung. Und das, wissen wir alle, ist das Dreckigste, was man machen kann. Ja. Also jetzt wirklich
Vor allen Dingen ungefiltert dann auch noch.
Das kommt dazu. Das kommt dazu. Also es, wirklich unabhängig von Tschernobyl, war den DDR-Bürgern, jedenfalls denen, die ja mit wachem Auge durch die Gegend gegangen sind, klar, dass die Umwelt in der DDR im Eimer ist. Und da kommt natürlich schon auch eine große Bedeutung her, eben für die Gründung der Umweltbibliothek. Der zweite Punkt, wo ich sage, das finde ich jetzt wirklich sehr erstaunlich, beziehungsweise ich habe mir da vorher eigentlich gar keinen Kopf drum gemacht. die haben sich getroffen in Räumlichkeiten der Zionsgemeinde, evangelischen Zionskirchengemeinde in Berlin, Ostberlin. Und in dieser Zionsgemeinde hat Dietrich Bonhoeffer gepredigt und gewirkt. Er war Mitbegründer und wirklich aktives Mitglied der Bekennenden Kirche, also der gegen die Nazis sich bekennenden evangelischen Christen. Er war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wurde 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Also Dietrich Bonhoeffer ist eine der ganz großen Figuren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und er hat sozusagen dieser Kirche eine Tradition gegeben. Und diese Kirche bietet nun oppositionellen Gruppen Räumlichkeiten an. Und insofern kommt jedenfalls in diesem Punkt in der Zionskirchengemeinde Geschichte und Aktualität von damals zusammen. Und dort hatten sie also einen Unterschlupf sozusagen und konnten dann sich dort versammeln. Es wurden Schriften gesammelt, es wurden Literaturhinweise aus dem Westen gesammelt über Umweltfragen, über politische Fragen. Und sie waren relativ bald so ein kleines Zentrum, wo man sich sozusagen informieren konnte, auch von anderen Oppositionsgruppen. Und ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, die so auch Mitte der 80er in der DDR so aktiv wurden. Immer im Hinterkopf haben, es war Gorbatschow am Start, es war der Hoffnungsträger für die Opposition, es war die Solidarność in Polen schon am Start, es gab einen polnischen Papst, Johannes Paul II., Lech Wałęsa, der mit, nicht Lech Wałęsa, sondern Karol Wojtyła, der mit Lech Wałęsa, dem Anführer der Solidarność Gewerkschaftsbewegung, sehr oft zusammen war und sozusagen nicht nur ideologische oder theologische Unterstützung, sondern auch finanzielle Hilfe durchgeführt hat und sozusagen den Oppositionellen in Polen einen Durchhaltewillen eingepflanzt hat, der nur wirklich erstaunlich war, weil Polen stand lange unter Kriegsrecht und trotzdem haben sie weitergemacht. Also
Ich schaff's nicht jedes Mal, wenn Polen und Kriegsrecht und sowas kommt. Erscheint vor meinem geistigen Auge sofort das Bild von General Jaruzelski mit dieser getönten Brille.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist das Standard-Tagesschau-Bild damals
gewesen. Das war das Standard-Tagesschau-Bild, ganz genau. Und dieser Typ war eben einfach auch so ein Militärknochen. Ich glaube im Übrigen, neulich habe ich da so ein bisschen rumgelesen, nicht ganz so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Also er war natürlich ein militanter, ja, ein Delegierter sozusagen des Militärs und auch des der Sowjetunion, also der alten Sowjetunion. Aber es war, man merkte schon, dass Polen nicht wieder einzufangen ist. Das konnte man wirklich schon relativ schnell merken. Mhm. Das war in der DDR noch nicht so. Gleichwohl gab es in der DDR eben auch Oppositionsbewegungen, die hier im Westen nur von, ich sag mal, Spezialisten wahrgenommen worden ist. Also zum Beispiel den Aufruf zum 13. Februar 1982. Das war in Dresden eine Gruppe, die daran erinnert hat, dass im Februar 1945 Dresden in 3 Nächten mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht wurde. Also eine Aufrechterhaltung des Erinnerns an den Zweiten Weltkrieg und zwar nicht im Sinne der DDR-Erinnerungskultur, die ja davon ausgeht, dass Dresden eben von den Westalliierten kaputt gemacht wurde und die Rote Armee damit überhaupt nichts zu tun hatte. Dann gab es 1985 die erste Bürgerrechtsbewegung in der DDR, das war die Initiative Frieden und Menschenrechte. Ein Jahr später gab es so etwas Ähnliches in Leipzig, Menschenrechte, Arbeitsgruppe Menschenrechte hieß das und die prangerten ganz offen Menschenrechtsverletzungen in der DDR an. Also man kann wirklich sagen, dass in der DDR sich dann mit Gorbatschow und mit Unterstützung aus anderen Ostblockländern, wo es eben so etwas auch gab, dann eine Opposition gebildet hat, ohne die das, was dann im Herbst 1989 stattgefunden hat, nicht vorstellbar wäre. Also das muss man wirklich sagen, dass ja, man muss das wirklich immer jetzt so mit 30 oder mehr Jahren Abstand sich nochmal in Erinnerung rufen. Das war ja eine Revolution in der DDR und in anderen Ostblockstaaten, die ohne Schüsse ausgekommen ist. Also es wurde nicht geschossen.
Unglaublich, ja.
Ja. So. Und das ist eine Revolution, das hat so vorher noch nicht gegeben. Und das liegt eben daran, dass es viele kleinere Gruppen gegeben hat, die im Übrigen auch schon in den 50er Jahren zum Beispiel in der DDR aktiv gewesen sind. Also Widerstandsgruppen gab es, damals gab es noch Todesurteile gegen die Köpfe dieser Gruppen.
Ich wollte gerade sagen, verfolgt worden sind die ja trotzdem alle. Ne?
Natürlich, also das hat auch nicht aufgehört. Die wurden ja auch noch in den 80ern in den Knast gesteckt, also so ist das nicht. Insofern, das war auch schon sehr mutig dann eben zu sagen, wir machen das trotzdem.
Wie hat denn die Umweltbibliothek überhaupt gearbeitet? Ist das, stelle ich mir das so vor, wie so eine Bibliothek, wo ich hingehe und dann irgendwie mir tatsächlich Bücher, ja. Fachbücher zu solchen Themen ausleihen, ja. beziehungsweise vor Ort lesen kann?
Ja, es waren tatsächlich eine Sammlung von Wissen erstmal in Form von Büchern, aber eben auch, es gab ja auch diese Samizdat-Bewegung, also ich sag mal so Schreibmaschinendurchschläge oder Wachsmatrizen gab es ja damals noch. Die wurden natürlich auch alle gesammelt aus der ganzen Welt sozusagen und die konnte man da alle finden. Das waren selbstgedruckte, vervielfältigte Publikationen zu allerlei politischen, aber eben vor allem auch umweltpolitischen Themen. Ich habe auch da mal so geguckt, es gab zum Beispiel die Streiflichter. Das war die Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Stadtjugendpfarramt in Leipzig. Also du siehst den Zusammenhang zwischen Umweltopposition und evangelischer Kirche sehr stark. Katholische Kirche gab es in der DDR relativ wenig, aber wirklich ganz stark sozusagen unter dem Dach der evangelischen Kirche, also Stadtjugendpfarramt ist evangelische Kirche. Dann gab es Shalom, das war ein Friedenskreis in der Samariterkirche in Berlin. Dort war zum Beispiel Pfarrer Rainer Eppelmann beteiligt, der später bei der CDU mitgemacht hat. Und diese Blätter, die man da sehen konnte, die gab es meistens in, ich sag mal, ein paar hundert Exemplaren. Und davon war eben ein, zwei in der Umweltbibliothek, genauso aber auch Bücher. Also sie haben versucht, Bücher zu sammeln, natürlich auch illegale Bücher, also aus dem Westen. Das wurde dann alles versteckt. Also es war schon so, dass man da sich wirklich gut informieren konnte und daraus wurden dann eben auch Aktionen abgeleitet, also Proteste und ähnliche Dinge.
Was haben die denn dann, also klar, in der Wendezeit waren die Ansprechpartner, was haben die nach der Wende gemacht, weil da waren die dann eigentlich überflüssig.
Ja, sie waren tatsächlich manchmal wirklich überflüssig, die sind dann auch manchmal sind einfach ins, ich sag mal, in die Bevölkerung zurückgegangen und haben gesagt, wir haben erreicht, was wir wollten und jetzt leben wir wieder so, wie wir das eigentlich wollen. Manche sind natürlich sehr bekannt geworden. Ich sag mal, Regine Hildebrand zum Beispiel, die dann später brandenburgische
Sozialministerin. Die kommt auch daher, okay.
Ja. Markus Meckel, der war dann am runden Tisch und in der SPD war Außenminister der ersten und letzten Regierung der DDR, freien Regierung. Manche haben sich den Parteien angeschlossen, SPD, CDU, FDP, aber natürlich ganz bedeutend immer noch Teil des Namens, die Bündnis 90 Grünen. Also Bündnis 90 ist dann geschlossen als Organisation in die Grüne Partei eingetreten. Andere sind in den Stiftungen untergekommen. Havemann-Stiftung gibt es zum Beispiel in Berlin groß, die sehr viel über den Widerstand und über die Opposition in der DDR forscht und ein großes Archiv hat. Also sie haben versucht sozusagen, sich dann auch einzubringen. Viele sind im Übrigen am runden Tisch gelandet, also diese Diskussionsgruppen, die dann eben überlegt haben, wie man die Transformation von einer Diktatur in eine Demokratie hinkriegen kann und was wir eigentlich davon noch übrig behalten wollen und so weiter. Also sie haben sich dann schon auch eingemischt, aber ich glaube, dass der große Teil tatsächlich dann irgendwann zurückgetreten ist sozusagen und gesagt hat, wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen, jetzt werde ich wieder normaler Bürger und sie sind aber, und das muss man wirklich festhalten, Teil der deutschen Geschichte und zwar einer der besseren Teile.
Muss auch ein schönes Gefühl sein, das erreicht zu haben, was man erreichen wollte.
Ganz sicher.
Obwohl ich auch viele kenne, die in der DDR nicht offen Oppositionelle waren, aber dissident existiert haben, sagen wir mal, die sagen im Grunde alle, naja, eigentlich wäre der dritte Weg doch auch nochmal auszuprobieren gewesen.
Ja, das ist ja was, das ist nochmal ein eigenes Thema, das stimmt.
Die sind ein bisschen unzufrieden alle.
Das stimmt ja. Und das hat sich aber erst im Laufe der Zeit rausgestellt und die Diskussion, die wir dann führen müssen eines Tages oder auch jetzt schon, wie ist es dazu gekommen sozusagen, dass wir den dritten Weg völlig ausgeschlossen haben und da muss man halt...
Wir müssen jetzt gerade mal für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn der dritte Weg? Der dritte Weg ist, die DDR bleibt bestehen und wird ein zweiter deutscher Staat, ein zweiter wirklich demokratischer, freiheitlicher deutscher Staat, der trotzdem ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz verfolgt oder sich wenigstens eine eigene Verfassung gibt oder halt die gesamte Bundesrepublik Deutschland, das ist ja dann die große Kür, die gesamte Bundesrepublik Deutschland diskutiert nochmal, sich eine eigene Verfassung zu geben.
Genau.
Und das fände ich auch.
Es ist gescheitert, weil es sehr lange gedauert hätte. Es ist gescheitert, weil es sehr teuer gewesen wäre. Und es ist eben auch daran gescheitert, dass die Leute in Ostdeutschland, damals noch DDR, laut geschrien haben, wir wollen in die Bundesrepublik und wirklich auch entsprechend die Partei gewählt haben, die das dann durchgesetzt hat, nämlich die CDU. Und deswegen ist das einfach abgeschmiert worden und abgeschmettert worden und auch nie wieder auf den Tisch gekommen, leider. Weil natürlich müssten wir tatsächlich uns überlegen, mal vielleicht wirklich eine neue Verfassung zu schreiben. Das könnte man ja jetzt in relativer Ruhe machen, aber es packt im Moment keiner an und deswegen wird es auch nicht gemacht.
in relativer Ruhe und vor allen Dingen könnten wir uns Zeit lassen dafür. Wir können ja ruhig mal 5 Jahre diskutieren als Gesellschaft.
Genau.
Träumchen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge Eine Stunde History läuft am 23. August 2021 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.